14. März 1950, Geburtstag von Arno Funke. Ein Zeitzeichen von Julia Baumann und Elisabeth Naatz.
Olaf Scholls Gesicht ist verzerrt und rot vor Wut. Vor einem Tisch stehend zerknüllt er frustriert Dokumente. Seine Krawatte ist deutlich gelockert. Auf dem Tisch vor ihm liegen viele weitere zerdrückte Papiere. Rechts neben ihm sitzt Christian Lindner mit gelbem Gesicht. Vor ihm eine Dose Lebertabletten. Ganz rechts am Tisch sitzt Annalena Baerbock mit grünem, von Übelkeit gezeichnetem Gesicht über eine Papiertüte gebeugt. Diese ist mit vegane Kotztüte beschriftet. Mittig auf dem Tisch liegt ein unbeschädigtes Papier. Bis auf die Überschrift Koalitionsvertrag ist es leer. In der oberen linken Ecke des Bildes hängt eine einzelne leuchtende Glühbirne, die auch unter dem Tisch viele weitere zerknüllte Papiere sichtbar macht. Außerdem strahlen auf der linken Seite des Tisches alle drei farbigen Lichter einer Miniaturampel. Es handelt sich um eine Karikatur, welche die problematischen Verhandlungen der Ampelkoalition thematisiert. Es wird deutlich, keiner der genannten Spitzenpolitiker wirkt zufrieden. Trotz der auffallenden Glühbirne scheint keinem der Politiker ein Licht aufzugehen, wie man das leere Papier füllen könnte. Die gleichzeitig leuchtenden Ampelfarben und Mengen an zerknülltem Papier verdeutlichen das Chaos der Verhandlungen.
Die überspitzte Darstellung stammt vom Karikaturisten Arno Funke. Er wird am 14. März 1950 in West-Berlin geboren. Funke wächst als Sohn des Druckers und Lithografen Franz Lazar und seiner norwegischen Frau auf. Bis zur Trennung der Eltern im Jahr 1960 wohnt Funke in Berlin-Rudow. Danach wohnt Funke mit seiner Mutter in Neukölln, wo er eine Zeit lang die Rüdli-Schule besucht. Er ist allerdings kein guter Schüler und kann sich nicht lange konzentrieren. Nachdem er zweimal sitzen bleibt, verlässt er die Schule nach der 7. Klasse. Mit 14 bastelt er das erste Mal an elektrischen Schaltungen. Er interessiert sich für Chemie, aber auch für die Malerei. Nach der Schule versucht er sich in einer Ausbildung zum Fotografen, bricht diese jedoch ab. Danach beginnt er eine Ausbildung als Schilder- und Lichtreklamehersteller, die er mit 19 Jahren abschließt. Funke bleibt nie lange in einem Beruf und hält sich durchgehend mit verschiedenen Jobs über Wasser. So jobbt er zum Beispiel als DJ, Bauhelfer oder Fahrer. Eigentlich hätte er gerne mit seiner Kreativität Geld verdient. Er versucht sich als Pressefotograf und Kunstmaler, landet jedoch schließlich als Lackierer in der Werkstatt seines Kumpels. Funke lebt ein einfaches Leben. Viel Geld hat er nie. Das wenige, was er hat, steckt er in Bier und Schnaps. Er trinkt viel. In seiner Wohnung stapeln sich leere Bierflaschen und Fastfood-Verpackungen. Im März 1988 arbeitet er seit 8 Jahren in der Kfz-Werkstatt in Schöneberg, schützt sich jedoch nicht vor giftigen Farben. Während des Lackierens atmet er jahrelang Lösungsmittel und giftige Stoffe ein, die eine Hirnschädigung verursachen.
Frau Prof. Dr. Morgenstern, Leiterin des Lehrstuhls für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum, erklärt.
Woher kommt Kriminalität? So bestimmte Reste der biologischen Erklärung gibt es auch, indem man eben sagt, die Neurologie, es gibt da bestimmte Erkrankungen oder bestimmte Deformationen des Gehirns, die da eine Rolle spielen können. Aber wichtiger sind spätere Ansätze zur Erklärung von Kriminalität und die ranken sich um einerseits individuelle Faktoren wie Aufwachsen, Sozialisation, Erziehung und Umweltfaktoren, also insbesondere ein problematisches Aufwachsen in problematischen Vierteln mit wenig Zugang zu Bildung oder in Armut.
Kurz vor seinem 38. Geburtstag hat Funke das Gefühl, dass sich in seinem Leben etwas ändern muss. Wegen Geldmangels und fehlender Selbstbestätigung trifft er eine drastische Entscheidung.
In seinem Buch berichtet er später:
Als die Sache 1988 begann, war ich psychisch und physisch am Ende. Sicher sagen das viele, die auf die schiefe Bahn geraten sind, aber es gibt ja für alles, was auf der Welt geschieht, einen Grund.
Am 10. Mai 1988 erhält das KDW in der Berliner Innenstadt einen Erpresserbrief, darin die Forderung, 500.000 Mark zu zahlen. Hinter dem Erpresser verbirgt sich Arno Funke. Wenige Stunden zuvor hat er eine Bombe hinter Plastikkisten in der Spielwarenabteilung des Kaufhauses versteckt. Diese soll in der darauffolgenden Nacht explodieren.
Ich wollte niemanden in die Sache hineinziehen und ihm womöglich sein Leben ruinieren. Auf mein Leben musste ich da weniger Rücksicht nehmen, denn das war schon ruiniert.
Die Nachricht einer Explosion bleibt am nächsten Tag in den Medien jedoch aus. Funke erkennt, dass seine Bombe nicht detoniert ist. Er fährt zum Kaufhaus und überprüft, ob das KDW den Brief erhalten hat. Im Schaufenster sieht er einen Bierdeckel großen grünen Punkt. Das ist das vereinbarte Signal. Das Kaufhaus will zahlen, auch wenn die Bombe in der Nacht nicht hochgegangen ist.
Ein Konzern war für mich etwas Unpersönliches, etwas Anonymes, eben kein Mensch. Ich hätte mich nur an etwas vergreifen können, was nicht wehrlos war. Denn nur so war ich in der Lage, meine Skrupel zu überwinden.
Für die Geldübergabe entscheidet sich Funke für eine Unterwasserseilwinde. Diese soll einen wasserdichten Lösegeldbehälter per Fernsteuerung zu ihm bewegen. Der Geldbote versteht Funkes aufgezeichnete Nachricht nicht, sodass die Übergabe platzt. Im Mai versteckt Funke erneut eine Bombe im Kaufhaus. Dieses Mal in der Sportabteilung. In derselben Nacht explodiert sie.
Mir war klar, dass ich nicht nur drohen konnte, ich musste auch ein Zeichen setzen, ich musste sie verunsichern, eine kleine Explosion könnte sie dazu bewegen, das Geld herauszurücken, war meine Schlussfolgerung. Die ließe sich nicht vertuschen, der öffentliche Druck wäre dann stärker. Weil ich niemanden körperlich schaden wollte, erschien mir ein Sprengsatz geeignet, denn den konnte ich während der Nachtzeit im Kaufhaus hochgehen lassen, wenn niemand anwesend war.
Wie geplant wird zwar niemand verletzt, aber es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 250.000 D-Mark. Bei der darauffolgenden Geldübergabe im Juni entscheidet sich Funke für eine neue Methode. Er lässt den Boten das Geldpaket auf sein Kommando per Funk hin aus einem fahrenden Zug werfen. Funke kann mit den kompletten 500.000 Mark fliehen und lebt einige Jahre von der Beute.
Die Motive unterscheiden sich sicherlich. Es gibt im Bereich der Wirtschaftskriminalität oder Eigentumskriminalität, also der nicht gewalttätigen typischen Kriminalität, die richtet sich ja darauf, mehr Geld zu haben als vorher oder mehr Sachen zu haben als vorher. Da ist die Motivation natürlich schon diejenige eben, ja, ganz klar, ich möchte besser dastehen als vorher. Und da geht man, das ist nicht unumstritten, aber man kann sich eben überlegen, dass das rational handelnde Akteure sind, die einfach überlegen, lohnt sich das? Also ich kriege, was weiß ich, die schicke Uhr oder das schicke Auto und wird dafür vielleicht nicht bestraft, nicht entdeckt, also die abwägen.
Nachdem das Geld aufgebraucht ist, erhält im Juni 1992 Karstadt, eine weitere Kaufhauskette, ein Erpresserschreiben mit einer kleinen Sprengstoffprobe. Das Kaufhaus soll im Hamburger Abendblatt eine ungewöhnliche Anzeige schalten. Onkel Dagobert grüßt seine Neffen. Durch die Anzeige weiß Funke, dass Karstadt auf seine Forderungen eingehen wird. Von nun an spricht die Presse vom Dagobert-Erpresser. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei beginnt. Für die Geldübergabe lässt sich Dagobert erneut eine raffinierte Methode einfallen. Der Bote soll 1 Million Mark in einen Kasten legen. Dieser ist mit Elektromagneten unter einem Zug befestigt. Per Fernschaltung möchte Dagobert den Kasten an einer abgelegenen Stelle, an der er wartet, lösen. Wieder scheitert die Übergabe wegen des Boten. Im September zündet er in einer Bremer Karstadt-Filiale einen Brandsatz. Es entsteht ein Schaden in Höhe mehrerer Millionen Mark. Ein Ermittler der Polizei erzählt in einem Interview, dass er Dagobert nicht zutraut, eine Bombe während der Öffnungszeiten zu zünden. Kurze Zeit später explodiert ein kleiner Sprengsatz. Erstmals gibt es 2 leicht Verletzte. Im Oktober kommt es daher zu neuen Übergabeversuchen. Bei einem bekommt ein Ermittler Dagobert beinahe zu fassen, rutscht aber aus, sodass Dagobert erneut entkommt. Die Presse schreibt fälschlicherweise, dass der Ermittler auf Hundekot ausgerutscht sei. Während sich die Bevölkerung zunehmend über die Polizei lustig macht, erhält Dagobert Sympathien. Viele wünschen sich, dass er nicht gefasst wird. Beim nächsten Übergabeversuch im Januar 1993 jagt die Polizei Dagobert mit 2000 Polizisten. Er entkommt wieder, allerdings ohne Beute.
Ich wusste, dass ich meine Taktik bezüglich der Geldübergabe ändern musste. Ich brauchte dringend eine neue Idee. Denn die Eisenbahn war ausgereizt. Etwas völlig Neues musste her, etwas, das die Polizei auf dem linken Fuß erwischte.
Im April probiert Dagobert eine neue Übergabemethode. Das Geld soll in einer präparierten Streusandkiste deponiert werden. Durch einen doppelten Boden fällt es runter zu Dagobert in die Kanalisation. Nachdem er mit dem Paket entkommt, bemerkt er, das Geld ist nicht echt. Bei der Vorbereitung einer neuen Bombe lauern die Ermittler Dagobert in einem Elektroladen auf. Dort hat er bereits mehrfach Teile gekauft. Er entwischt knapp durch die Hintertür.
Als Einzeltäter hatte ich gewisse Schwierigkeiten, denn ich konnte ja zum Beispiel nicht gleichzeitig an 2 Orten sein.
Dagobert reagiert auf den Versuch, ihn zu schnappen, mit einem Anschlag auf ein Kaufhaus in Bielefeld. Die Brandbombe entzündet sich nicht richtig und der Schaden bleibt gering. Es folgen weitere Explosionen und Übergabeversuche. Einer davon mit einer selbstgebauten Minilore. Diese soll das Geld ferngesteuert zu ihm transportieren. Außerdem überraschen Stolperdrähte und Feuerwerkskörper die Verfolger. Das Schienenfahrzeug entgleist jedoch und Dagobert geht wieder leer aus. Dennoch entkommt er immer wieder geschickt. Schließlich überführt ihn sein Auto. Dieses wird in der Nähe eines Tatorts beobachtet und observiert. Am 22. April 1994 wird Arno Funke in einer Berliner Telefonzelle gefasst. Er gibt sich schnell als Dagobert zu erkennen.
Die Polizistin auf dem Beifahrersitz drehte sich um und betrachtete mich neugierig. Der lacht ja, stellte sie verwundert fest und lächelte. Nun habt ihr mich endlich gefasst, sagte ich grinsend.
Ungefähr 2,5 Jahre später wird er zu 9 Jahren Haft verurteilt. Während seines Strafvollzugs wird Funke therapeutisch behandelt. Er veröffentlicht noch im Gefängnis seine Autobiografie »Mein Leben als Dagobert« und zeichnet Karikaturen für den Eulenspiegel. Nachdem er 6 Jahre und 7 Monate seiner Strafe abgesessen hat, wird er entlassen. Ein Drittel der Strafe wird wegen guter Führung aufgehoben. Funke profitiert von seiner kriminellen Kunstfigur Dagobert. Es folgen Fernsehauftritte, Bühnenshows und eine kleine Serienrolle.
Also der ist sicherlich kein... Es ist die Frage, ob es typische Kriminelle gibt, aber der wäre zum Beispiel, der ist im Gefängnis sicherlich auch herausgestochen als jemand, der eben sich um Bildung kümmert, der liest, der intelligent ist und seine Intelligenz dann eben auch für Dinge nutzt, die kriminell sind. Also insofern ist er sicher eher untypisch und hat das selber gemanagt. Ich würde sagen, der hat sich selbst zu verdanken, dass er eben so gut resozialisiert ist, weil er dann die legalen Möglichkeiten des Lebens genutzt hat und vielleicht von seiner Geschichte auch profitiert hat, indem er eben ein Buch geschrieben hat. Aber das ist nicht typisch.
Heute ist Funke Karikaturist und grinst einem auf seiner Website verschmitzt entgegen.